Radio SRF.
Echo der Zeit. Mehr Geld für die Arbeitnehmer statt Gewinne für die Lebensversicherer.
Wir sehen, dass die Lebensversicherer 600 Millionen Franken pro Jahr Gewinn machen und das in einer Sozialversicherung. Dieses Geld fehlt für die Finanzierung der Renten und das geht natürlich nicht.
Meint Martin Flügel vom Dachverband Travail Suisse. Ein Treffen mit Abdulaziz, dem libyschen Außenminister.
While in Tunisia and Egypt, the security establishment, the defense establishment, the intelligence establishment were there intact. In Libya almost we started from scratch.
Libyen muss, anders als Tunesien und Ägypten, bei Null anfangen. Dann, welche Politik will Babiš, der tschechische Königsmacher? Erstmal eine Münze werfen, davon hat er ja genug. Und das Land der begrenzten Mahlzeiten. 48 Millionen Amerikaner erhalten Nahrungsmittelhilfe vom Staat. Eine Reportage aus Oregon. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fatzer und Uli Zindel. Er hat die Nachrichten des Tages.
Im Deutschen Bundestag gibt es eine Sondersitzung zu den Aktivitäten des amerikanischen Geheimdienstes NSA in Deutschland. Sie soll am 18. November stattfinden. Darauf haben sich die Spitzen von CDU und SPD geeinigt, wie ein Sprecher sagte. In dieser Sondersitzung könnte auch über einen Untersuchungsausschuss abgestimmt werden, der sich der Spionagevorwürfe annimmt. Im Zentrum steht der Lauschangriff auf Kanzlerin Merkel. In Peking hat ein Autounfall mit 5 Toten und 38 Verletzten an einer asylwohnträchtigen Stelle weltweit für Aufsehen gesorgt und die Frage aufgeworfen, ob es sich eventuell um einen Anschlag gehandelt haben könnte. Ein Wagen raste von der verbotenen Stadt in eine Menschenmenge und ging in Flammen auf, wie die chinesische Polizei berichtete. Beim Unfall wurden die drei Insassen des Geländewagens getötet, sowie zwei Passanten, deren Identität bekannt sei, im Gegensatz zu jener der Autoinsassen. Im Internet gab es viele Spekulationen, da der Platz vor der verbotenen Stadt normalerweise für Autos gesperrt ist. In Moskau hat die Polizei bei einer Razzia auf einem Markt rund 1000 Ausländer festgenommen. Das berichtet die Agentur Interfax. Die Festgenommenen stammten aus den Ex-Sowjetrepubliken Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan. Der Markt im Südosten der Stadt sei auf illegale Waren und Verstöße gegen russische Einwanderergesetze überprüft worden, so die Behörden. Die Gewerkschaften haben die Lebensversicherer und deren Praxis bei den Pensionskassen untersucht. Travail Suisse, die Dachorganisation der Arbeitnehmenden, kommt zum Schluss, letztes Jahr hätten die Versicherer als Anbieter von Pensionskassen zu hohe Gewinne abgeschöpft. 660 Millionen Franken seien es gewesen, so viel wie seit 2007 nicht mehr. Dieses Geld fehle den Versicherten später bei den Renten. Der Bundesrat müsse mit einer Anpassung des Gesetzes dagegen vorgehen. Positiv findet Travail Suisse, dass die Versicherer transparenter informieren würden. Der Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, SKOS, Walter Schmid, tritt im kommenden Frühling von seinem Amt zurück. Er übt dieses Ehrenamt seit 15 Jahren aus. Die SKOS gibt Richtlinien heraus für die Bemessung der Sozialhilfe. Diese Richtlinien sind nicht zwingend, sondern lediglich Empfehlungen an die Behörden. In der Schweiz hat es im letzten Jahr so viele Verurteilungen gegeben wie noch nie. Knapp 106.000. Das zeigt die neue Strafurteilsstatistik des Bundes. Verglichen mit 2011 sind das fast 10% mehr Schuldsprüche. Besonders stark zugenommen haben Verurteilungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Strafgesetz und gegen das Ausländerrecht. Heftige Herbststürme haben in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden mindestens 9 Todesopfer gefordert. Die meisten Opfer wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen. Diverse Flug- und Zugverbindungen fielen aus. In Großbritannien und den Niederlanden waren außerdem hunderttausende Haushalte ohne Strom. Auch der Nordwesten Frankreichs war betroffen. Laut Meteorologen wurden Windgeschwindigkeiten von teilweise über 190 Kilometern pro Stunde erreicht. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes hat ein Urteil gefällt zum umstrittenen Spiel Hoffenheim gegen Leverkusen. Ein Tor, das eigentlich keines war, zählt. Und das Spiel wird nicht wiederholt. Ein Spieler von Leverkusen hatte den Ball ins Außennetz geköpft, durch ein Loch im Netz war er aber trotzdem im Tor gelandet und der Schiedsrichter gab den Treffer. Der zuständige Richter sagte nun, die Entscheidung des Schiedsrichters sei zwar falsch gewesen, aber unumstößlich. Somit bleibt es beim 2:1-Sieg von Leverkusen gegen Hoffenheim. Der Fußballclub Hoffenheim erwägt, das Urteil weiterzuziehen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.291 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.591 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,48 gehandelt, der Dollar zu 89,54 Rappen. Das Wetter. Am Abend setzt von Westen Regen ein, der Föhn in den Alpen bricht in der Nacht zusammen. Morgen fällt zeitweise Regen und es ist deutlich kühler, bei 12 Grad. Im Süden bleibt es auch morgen grau und es fällt verbreitet Regen, bei 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Stoppt die fetten Gewinne der Lebensversicherer, fordert Travail Suisse vom Bundesrat. Und was will Christoph Aimann? Der Basler Regierungsrat steht neu den Erziehungsdirektoren vor. Libyen zwischen Zerfall und Aufbruch. Das Gespräch mit dem Außenminister. Dann:
Ich bräuchte wirklich nicht zu arbeiten, weil ich bin ganz reich und ich könnte auch nichts zu machen.
Babiš, der Überraschungssieger in Tschechien, muss jetzt doch was machen, politische Ziele formulieren. Das Rennen gegen die Zeit, das Schautribunal in Kambodscha, steht kurz vor dem Ende. Und Langzeitarbeitslose, nicht mehr in der Statistik, aber noch immer hungrig.
So many of the people that have been unemployed for 2 or 3 years become invisible to statistics, but they're still very, very hungry.
Wenn der Staat den Teller füllt, Reportage aus Oregon in den USA. Echo der Zeit. Mit der beruflichen Altersvorsorge lässt sich Geld verdienen. Zu viel Geld finden die Gewerkschaften. Sie halten die dreistelligen Millionengewinne, die Lebensversicherer mit der zweiten Säule erwirtschaften, für übertrieben. Deshalb verlangen sie vom Bundesrat, er müsse der Geldmacherei ein Ende setzen. Diese Forderung des Gewerkschaftsdachverbands Travail Suisse kommt zu einem politisch brisanten Zeitpunkt. Jan Baumann erklärt, wieso.
Jährlich rund 600 Millionen Franken Gewinn streichen die Versicherer im Geschäft mit der zweiten Säule ein. Das Geld nehmen sie dafür, dass sie den vielen kleineren und mittleren Betrieben ohne eigene Pensionskasse die Vorsorgerisiken abnehmen.
Wir sehen, dass die Lebensversicherer 600 Millionen Franken pro Jahr Gewinn machen und dass in einer Sozialversicherung dieses Geld fehlt für die Finanzierung der Renten und das geht natürlich nicht.
Sagt Martin Flügel, Präsident des Dachverbands Travail Suisse und fordert Korrekturen. Korrekturen, die zum Teil schon seit Jahren diskutiert werden, die nun aber deutlich an Brisanz gewinnen. Denn in wenigen Wochen wird der Bundesrat eine umfassende Revisionsvorlage präsentieren. Altersvorsorge 2020 heißt das von Bundesrat Alain Berset angekündigte Projekt. Und auch mit Blick auf die zweite Säule, die berufliche Vorsorge, steht somit eine Grundsatzdebatte an. In 2 Punkten sind die Gewerkschaften unzufrieden mit der heutigen Regelung.
Die Prämien für die Invalidität müssen wirklich massiv gesenkt werden. Und zweitens muss der Anteil, den die Versicherten weitergeben müssen, von ihren Gewinnen auf 95% erhöht werden.
Das klingt komplizierter, als es ist. Die Versicherten sollen künftig weniger Prämien zahlen. Die Versicherer hingegen sollen ihnen von ihren Gewinnen mehr abgeben. Das sorgt für Zündstoff. Denn die Versicherer wehren sich mit Händen und Füßen gegen Einschnitte in ihr Geschäftsmodell. Es brauche neben den autonomen Pensionskassen für größere Betriebe auch die sogenannte Vollversicherungslösung der Versicherer für die kleineren Betriebe. Lucius Dürr, Direktor des Schweizerischen Versicherungsverbands.
Die KMU brauchen dieses Vollversicherungsmodell, weil sie nicht die Risikofähigkeit haben, die sie brauchen würden, um selber eine Pensionskasse zu führen. Das bieten wir ihnen, die volle Sicherheit. Dafür brauchen wir aber diese Gewinne, um eben diese Sicherheit gewährleisten zu können.
Jährlich rund 600 Millionen Gewinn für die Versicherer, damit die Versicherten bei den KMU ruhig schlafen können. Das sei ganz in Ordnung so. Tatsächlich spielen die Privatversicherer in der zweiten Säule eine wichtige Rolle. Bei ihnen ist rund 1/5 aller Vermögen der beruflichen Vorsorge untergebracht. Und heute bekommt immerhin jeder 4. Rentner seine BVG-Rente von den 8 Schweizer Lebensversicherern. Konzernen wie Swiss Life, AXA Winterthur, Helvetia und Allianz. Den Gewerkschaften geht es aber um mehr als nur einen höheren Anteil am Gewinn für die Versicherten. Martin Flügel von Travail Suisse findet, in der beruflichen Vorsorge seien die privaten Versicherer verzichtbar.
Ich kann mir sehr gut auch eine zweite Säule ohne Lebensversicherungen vorstellen, weil dann bleibt wirklich ganz alles Geld in der zweiten Säule, in der Altersvorsorge.
Markige Worte des Gewerkschafters. Noch steht die Reformdebatte ganz am Anfang. Aber klar ist schon jetzt, zwischen den Gewerkschaftern und den Versicherern werden die Funken fliegen.
Wer das Präsidium der Erziehungsdirektorenkonferenz innehat, gilt als heimliche Bildungsministerin oder heimlicher Bildungsminister der Schweiz. Das ist allerdings etwas übertrieben, das Schulwesen ist vorab Sache der Kantone. Doch einen gewissen Handlungsspielraum hat der Präsident schon. Ab Ende Woche kann neu der liberale Basler Regierungsrat Christoph Aimann diesen Spielraum füllen. Gaudenz Wacker stellt Christoph Aimann vor.
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner vom Neubad, liebe Gäste.
Christoph Aimann im Element. Da steht er auf der kleinen Bühne im Festzelt zwischen E-Piano und Strohballen und eröffnet das Kürbisfestival, ein Basler Quartierfest.
Sie haben ganz offensichtlich ein Zusammengehörigkeitsgefühl und das gehört auch zu einem Quartier. Und da gibt es kaum ein Zweites, das es so schön auch gegen aussen zeigt.
Gekonnt mit fast 30-jähriger Politikererfahrung streicht der Basler Erziehungsdirektor den Quartierbewohnerinnen und Bewohnern etwas Honig um den Mund. Für Christoph Aimann selber sind Anlässe dieser Art Gelegenheit, den Draht zum Volk zu halten.
Dann hört man, was die Leute beschäftigt und kann das dann mit seinen Mitarbeitern wieder mal besprechen. Wenn man vielleicht etwas betriebsblind ist oder im Elfenbeinturm sitzt in seinem Departement, dann ist das sehr wichtig, eben auch den Puls zu spüren der Bevölkerung.
Am Puls der Bevölkerung. Der 62-jährige Liberale gilt als integrierende Persönlichkeit, als Bürgerlicher ohne Berührungsängste gegenüber linken Politikern. In Basel-Stadt, dem Kanton mit der angeblich heterogensten Schülerschar europaweit, liegt ihm viel an Integration. Migrantenkinder, die kaum Deutsch können, müssen neuerdings mit 3 Jahren in den Sprachkurs. Und Aimann machte Basel-Stadt zum führenden Kanton bei der integrativen Schule, wo Lernschwache und Zappelfilippe möglichst zusammen mit anderen Kindern unterrichtet werden. Wobei der Basler Erziehungsdirektor just diese Unterrichtsform nun hinterfragt und öffentlich bekennt, hier habe er möglicherweise zu viel des Guten bewirkt. Jetzt, als oberstem Erziehungsdirektor, geht es ihm um nichts weniger als den Zusammenhalt des ganzen Landes beim Sprachenunterricht. Dass einzelne Kantone erwägen, auf Primarstufe nur noch eine Fremdsprache zu unterrichten und dann erst noch Englisch statt Französisch, erklärt der neue oberste Erziehungsdirektor gar zum Unding.
Es darf jetzt nicht weiter zu Ungunsten des Französischen und auch des Italienischen, das ist dann noch ein anderes Thema, entschieden werden. Das wäre wirklich keine gute Entwicklung. Und da möchte ich gerne eine Klarheit auch an den Tag legen in meinen Aussagen, in meinen Handlungen und wenn es nötig ist, auch spezielle Besprechungen mit Involvierten in diese Fragen durchführen.
Politiker, die in der Sprachenfrage ausscheren, will Aimann also ins Gebet nehmen. In der noch heikleren Frage, welche Sprache zuerst unterrichtet werden soll, Englisch oder Französisch, legt sich der neue Präsident der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK nicht fest. Das sei Sache der Kantone. Eine Sorge aber plage Lehrkräfte im ganzen Land. Schwindende Wertschätzung ihrem Job gegenüber. Dies will Christoph Aimann ändern.
Wir müssen sagen, wie wichtig es auch ist, in einem gewissen Lebensalter darauf hinzuweisen, dass nicht mehr alles einfach lustig sein kann oder fun, wie die Jungen heute sagen. Wir müssen darauf hinweisen, dass die Lehrerin und der Lehrer etwas sehr Gutes bewirken wollen in den Kindern. Und vielleicht hilft das dann mit, dass man diesem wichtigen Berufsstand anders gegenübertritt, als ich es leider immer öfter feststelle.
Damit signalisiert der Basler Erziehungsdirektor wohl auch den eigenen Lehrkräften in Basel, ein offenes Ohr für ihre Anliegen zu haben. Aktuell werfen sie ihm vor, zu viel Geld in die Bildungsbürokratie zu investieren, statt ins Lehrpersonal. In Basel leuchtet Aimanns Stern nicht mehr ganz so hell wie auch schon. In Bern dürfen ihm seine Qualitäten als Brückenbauer entgegenkommen.
Seit dem Sturz des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi sind gut 2 Jahre vergangen. Letztes Jahr wurde ein Übergangsparlament gewählt. Auch eine Regierung gibt es in Tripolis. Doch im Alltag der Bevölkerung ist der Staat kaum präsent. Milizen, die maßgeblich am Sieg über Gaddafi beteiligt waren, tragen noch immer ihre Waffen und dominieren ganze Landstriche. Libyen sei auf dem Weg zu einem gescheiterten Staat, sagen viele Beobachter. Abdulaziz, der libysche Außenminister, sieht das anders. Er spricht lieber von einem Land im Aufbruch. Daniel Voll hat Abdulaziz in Zürich getroffen.
Wenn Mohamed Abdulaziz heute Abend im Europa-Institut der Universität Zürich über die Herausforderungen an ein neues Libyen spricht, dann heißt das entscheidende Wort Sicherheit.
Security is essential in building our democratic institutions.
Sicherheit ist absolut zentral für den Aufbau eines demokratischen Staates. Wenn wir das nicht schaffen können, dann gibt es keine wirtschaftliche Entwicklung. Wir werden keine ausländischen Investoren anziehen und die ausländischen Unternehmen werden nicht mehr zurückkommen. Und ohne Sicherheit gibt es keine Demokratisierung, für die sich die Freiheitskämpfer eingesetzt haben.
And therefore, the government is placing utmost attention.
Unser größtes Ziel ist es, Polizei und andere staatliche Strukturen aufzubauen. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen Libyen und anderen Ländern, vor allem zu Tunesien und Ägypten. Dort waren die Strukturen intakt, anders als bei uns. Wir mussten von Grund auf neu beginnen.
In Libya almost we started from scratch.
Vor allem im Bereich Sicherheit bestand nach Gaddafis Sturz ein Vakuum, das umgehend die bewaffneten Milizen besetzt haben. Sie sind eine Art Staat im Staat. Wie stark ihre Stellung ist, demonstrierte vor knapp 3 Wochen die Entführung von Premierminister Ali Zeidan, der von einer Miliz gefangen genommen und nach einigen Stunden von einer Konkurrenzgruppe wieder befreit wurde. Eine Demütigung des Staates durch die Milizen. Das Kabinett hat diese Entführung zwar geschlossen verurteilt, trotzdem.
The fact remains that the presence of the arms in the hands of the military groups. It has negative and positive consequences.
Dass Milizen über Waffen verfügen, hat positive und negative Aspekte. Leider verfügt die Regierung nicht über das Gewaltmonopol, aber die Freiheitskämpfer sorgen auch für Ordnung. Was in diesem Fall aber wichtig war, dass das Kabinett die Entführung geschlossen verurteilt. Der Fall hat uns aber auch gezeigt, dass es eine Unzufriedenheit gibt, weil die Erwartungen an die Regierung sehr hoch sind.
With the way the government is moving, and this is related to the public expectations very high.
Die Milizen sind auch ein politischer Faktor. So sollen die Drahtzieher der Entführung ganz oben im Parlament sitzen, was Mohamed Abdulaziz bestätigt.
And I can say it with certainty that the influence of a given political party in the National Congress has implication on the performance of those military groups that are related.
Wir können mit Sicherheit sagen, dass einzelne Parteien maßgeblichen Einfluss auf solche Milizen haben, vor allem die Muslimbruderschaft. Sie ist zwar absolut in die Nationalversammlung integriert und niemand wird mit dem Finger auf einzelne Leute zeigen, aber es gibt ganz sicher Beziehungen zwischen Leuten in der Nationalversammlung und den Männern, die den Premierminister entführt haben.
But to say it with certainty that those belong to a specific person in the Congress, but there are some relations that exist between some members of the Congress and those who have kidnapped the Prime Minister.
Der libysche Staat steht auch in einer anderen Hinsicht unter Druck. An der Peripherie im Osten oder im Süden zeigen sich separatistische Tendenzen, im ölreichen Osten in der Region Benghazi etwa, der sogenannten Cyrenaika. In dieser Region ist schon die Revolution gegen Diktator Gaddafi ausgebrochen. Viele fühlen sich nun auch durch die neue Regierung benachteiligt. Tripolis will eine solche Teilung nicht akzeptieren. Über die Zentralisierung könne man aber sprechen, meint Außenminister Abdulaziz.
I think the focus should be on decentralization more than on federalism. Because what people need is some kind of attention from the budgetary point of view.
Ich glaube, wir werden über Dezentralisierung diskutieren müssen, Budgethoheit für die Regionen zum Beispiel, damit sie auf lokaler Ebene über ihre Bedürfnisse entscheiden. Dezentralisierung wird uns mehr bringen als eine Aufteilung. Das Öl ist auf verschiedene Regionen im Land verteilt. Wenn Libyen geeint bleibt, wird uns das mehr bringen, als wenn wir beginnen, uns um die Verteilung des Reichtums zu streiten.
Das Libyen-Öl hat, ist im Vergleich zu Ägypten oder Tunesien ein Vorteil beim Aufbau nach der Revolution. Abdulaziz sagt es nicht, aber es ist klar. Nur mit diesem Geld kann Libyen zusammengehalten werden.
Auslandredaktor Daniel Voll hat den libyschen Außenminister Abdulaziz in Zürich getroffen. Damit ist es 18.20 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit Vergangenheitsbewältigung in Kambodscha. Einen Blick in die Zukunft in Tschechien und der Essenshilfe in den USA der Gegenwart. Eine der abscheulichsten Herrschaften des letzten Jahrhunderts wird im Moment in Kambodscha aufgearbeitet, jene der Roten Khmer, die in den 70er Jahren unter Pol Pot die Bevölkerung grausam quälten und für den Tod von etwa 2 Millionen Kambodschanern verantwortlich sind. Das war damals jeder vierte Einwohner. Diese Gräueltaten werden seit einigen Jahren in einem Sondertribunal thematisiert. Noch diese Woche laufen die Schlussplädoyer, bevor dann im nächsten Jahr die Urteile folgen. Angeklagt waren 4 hohe Mitglieder der Roten Khmer, allerdings sind nur noch 2 beim Prozess dabei und auch sie sind über 80. Reicht diese Zeit überhaupt? Das wollte ich von unserem Korrespondenten in Peking wissen, von Urs Morf.
Es ist in der Tat ein Rennen gegen die Zeit. Einer der ursprünglichen Angeklagten ist bereits tot, eine der Angeklagten ist wegen Alzheimer verhandlungsunfähig gesprochen worden und von den verbleibenden 2 Angeklagten ist einer, der Nguyen Che, der ehemalige Chefideologe der Roten Khmer, der ist so altersschwach, dass er die Gerichtsverhandlungen von seinem Bett in der Gefängniszelle aus mitverfolgen muss. Und der vierte, der könnte vielleicht das Urteil noch schaffen. Aber man hat nun, weil so ein Rennen gegen die Zeit ist, ein abgekürztes Verfahren eingeschlagen.
Grausamkeiten von diesem Ausmaß sind nur möglich, wenn ganz viele Menschen auch involviert sind, auch ganz oben in der Verantwortlichkeitsliste. Jetzt sind bloß 4 angeklagt. Weshalb so wenige?
Es ist eine Art Kompromiss, das muss man sehen. Das Tribunal ist ja von Anfang an nur gegen enorme Widerstände zustande gekommen, außenpolitische, weil nicht zuletzt die USA und China nicht begeistert waren, all diese Vorkommnisse wieder aufs Tapet zu bringen, weil sie eben aus Gründen des Kalten Krieges gegen die Vietnamesen, gegen die Sowjets, die Roten Khmer noch sehr, sehr lange unterstützt hatten. Und dann gab es vor allem auch innerhalb von Kambodscha enormen Widerstand. Man muss sehen, dass viele von den Roten Khmer im neuen Regierungsapparat integriert worden sind. Die haben dort wieder Karriere gemacht. Und da hat man befürchtet, dass wenn man dann diese Geschichten mit den Roten Khmer alle wieder auf den Tisch bringt, dass das den neuen Staat destabilisieren könnte.
Das Tribunal ist schon nur gegen enorme Widerstände auf die Beine gestellt worden, aber auch während dieser Jahre der Durchführung gab es Schwierigkeiten. Womit hat es denn zu kämpfen?
Es harzt immer wieder an allem und bei allem. Das ganze Verfahren ist enorm kompliziert. Man muss sehen, dass die Kambodschaner nur bereit waren, dieses Tribunal durchzuführen, wenn es unter den kambodschanischen Justizapparat kommt. Und das bedeutet, dass es einen genauen Schlüssel gab, wie die verschiedenen Gremien dieses Gerichts zusammengesetzt werden. Da muss immer in jedem Gremium mindestens ein Sitz mehr von den Kambodschanern besetzt werden können, als von den Juristen, die von der UNO gestellt werden. Und dann muss man auch sehen, es gab immer wieder wahnsinnige Finanzprobleme. Das ursprüngliche Tribunal, wie man sich 2004, 2005 endlich einig war, dieses überhaupt zu gründen, da sagte man, das solle 3 Jahre dauern und sollte 56 Millionen US-Dollar kosten. Unterdessen dauert das Ganze schon seit 8 Jahren und dabei sind schon 173 Millionen US-Dollar ausgegeben worden. Und von diesem vielen Geld, also ich nehme doch an, dass vieles davon eben nicht für Untersuchungen verbraucht worden ist.
8 Jahre Prozess, was ist dabei ins Tageslicht gekommen?
Wenig und viel zugleich. Ich meine, die Gräuel, grundsätzlich waren die eigentlich ja schon bekannt, aber es ging nun dann wirklich darum, zu beweisen, dass eben gerade diese Angeklagten auch wirklich zumindest mitverantwortlich waren für diese Gräuel und beteiligt waren und das eben auf einer juristischen Basis zu beweisen. Und es ist in der Tat so, also dass bis zum heutigen Tag die Angeklagten, die beiden, die jetzt noch überleben, sich auf den Standpunkt stellen, die Politik, die sie damals betrieben hätten, die sei schon richtig gewesen, aber von diesen ganzen Übergriffen und von den Gräueln, die damit einhergegangen seien, hätten sie keine Ahnung gehabt.
Wie steht es denn eigentlich um diese Vergangenheitsbewältigung in Kambodscha? Wie groß war die Bereitschaft, das aufzuarbeiten?
Sehr unterschiedlich. Also im Regierungsapparat, im Machtapparat drin hat es eben, wie gesagt, Widerstände gegeben. Bei der Bevölkerung war man eigentlich von Anfang an wirklich dafür, dass man dieses Tribunal durchführt. Und was man feststellen konnte, ist, dass es für viele der Beteiligten, also ich rede jetzt von der Opferseite, die dann als Opfer, als Zeugen einvernommen wurden, für die war es endlich eine Möglichkeit, mit dieser grauenhaften Vergangenheit, mit all diesen Sachen, die sie erlebt haben, die sie überlebt haben, fertig zu werden.
Es sind ja natürlich sehr viele Menschen betroffen. Fast jede Familie kennt bestimmt irgendein Opfer. Hat die kambodschanische Bevölkerung sich für diesen Prozess ganz konkret auch interessiert?
Ja, zeitweise sogar sehr. Also man muss sehen, bei der allerersten Session dieses Sondertribunals, da war die Beteiligung so riesig, dass der eigentliche Gerichtssaal sofort bis zum Platzen voll war. Und man hat dann um das Gerichtsgebäude herum in eigentlich so eine Art Festzelten hat man zusätzliche Sitzplätze geschaffen mit Großleinwänden, wo das Geschehen im Gerichtssaal drin dann übertragen wurde. Und solche Vorkommnisse, das hat es also mehrmals gegeben.
Das ganze Sondertribunal ist ein Kompromiss. Es konnte auch nur einen sehr kleinen Teil überhaupt aufarbeiten. Welche zentralen Dinge sind jetzt offen geblieben?
Ja, eigentlich zwei. Das eine ist, dass schon bei diesem Versuch, eine ganze Nation zu einer Art landwirtschaftlich gestütztem Steinzeitkommunismus zurückzubringen, dass da viel, viel mehr Leute beteiligt waren als eben diese vier Angeklagten. Zudem wirklich aufgearbeitet wird eigentlich nicht alles, was dann geschehen ist, sondern es geht jetzt um die Tatbestände, wie damals die Hauptstadt Kambodschas, Phnom Penh, zwangsgeräumt wurde, wie also die Städte mit Gewalt, mit vorgehaltenem Gewehr aufs Land getrieben wurden, um eben dort Landwirtschaft zu betreiben. Aber was nachher auf diesen Killing Fields genannten Reisfeldern wirklich geschah, das ist nicht aufgearbeitet worden.
Das war Urs Morf, unser Korrespondent in Peking. Wahlen sind keine Garantie für eine rasche politische Klärung. Oft geht dann das Gerangel erst richtig los. Und das ist auch in Tschechien nicht anders. Die Konfusion ist heute Montag nach der Wahl so groß wie zuvor. Von klaren Mehrheitsverhältnissen keine Spur und trotz der sozialdemokratischen Siege wird es kaum zu einer linken Regierung kommen. Diese Situation hieft Milliardär Andrej Babiš in eine wichtige Position. Seine neue Partei wurde auf Anhieb Zweite mit fast 20% der Stimmen. Was Babiš will und wer er ist, versucht Mark Lehmann in Prag zu erklären.
Die Sozialdemokraten haben zwar die Wahlen gewonnen, aber in Tschechien ist seit der Ohrenschließung praktisch nur vom Zweitplatzierten die Rede. Von Andrej Babiš, dem zweitreichsten Mann des Landes mit einem geschätzten Vermögen von über 2 Milliarden Euro. Der gebürtige Slowake hat nach der Wende in den 90er Jahren sein Geld mit der Privatisierung von landwirtschaftlichen Genossenschaften gemacht. Heute gehört ihm ein internationales Firmenkonglomerat mit gegen 34.000 Beschäftigten und 6 Milliarden Euro Jahresumsatz.
Ich bräuchte wirklich nicht zu arbeiten, weil ich bin ganz reich und ich könnte auch an der See sehen und nichts zu machen.
Tatenlos herumsitzen, das ist Babiš Sache nicht. Im Wahlkampf zeigte sich der 59-Jährige im Fernsehen nicht nur als hemdsärmeligen Geschäftsmann, sondern auch als hart trainierender Sportler, der im Kraftraum auf Boxsäcke eindrischt und anschließend beim Energydrink seiner viel jüngeren Ehefrau zärtlich durchs blonde Haar streicht. Die Leidenschaft für die Politik will Babiš erst vor 2 Jahren entdeckt haben. Er habe die Nase voll gehabt, die Konservativen mit Wahlkampfspenden zu versorgen, nur damit diese einen Skandal nach dem anderen produzierten. Also gründete Babiš die Bewegung ANO, das tschechische Wort für Ja, das er aber als Kürzel für Partei der unzufriedenen Bürger verwendet.
Weil ich habe viele Jahre jemand gesucht und ich habe gesagt, dass wenn das so weitergeht, dieses Land hat leider keine Zukunft, weil Politiker, die haben keine Vision von diesem Land.
Doch was hat Babiš selber eigentlich für eine politische Vision? Jetzt, da er mit wehenden Fahnen ins Parlament einzieht und als zweitstärkste Kraft in den nächsten 4 Jahren eine wichtige Rolle spielen wird, was hat er zu bieten, was will er?
Er wisse es noch nicht, sagte Babiš mit entwaffnender Offenheit beim ersten Interview nach der Wahl im tschechischen Fernsehen. Als politisch unerfahrener Parlamentsneuling müsse er sich nun zuerst einmal orientieren, selber regieren. Darauf habe er aber keine Lust. Und auf die Nachfrage des Journalisten, ob er denn wenigstens sagen könne, welche politische Richtung er unterstütze, mochte sich Babiš auch nicht festlegen. Keine Ahnung, sagte der Milliardär mit kommunistischer Vergangenheit. Die Sozialdemokraten zu unterstützen, könne er sich nicht vorstellen. Er wolle keine höheren, sondern tiefere Steuern. Und die Bürgerlichen seien so diskreditiert, mit denen sei kein Staat zu machen. Babiš Ziele und Motive liegen völlig im Dunkeln. Nie hat er sich auf ein Programm festgelegt und trotzdem wurde er von einem Fünftel der Tschechinnen und Tschechen gewählt. Ein klarer Ausdruck des Protests gegen die herrschenden Verhältnisse. Der Publizist Daniel Kaiser sieht Babišs Erfolg mit Sorge.
Das größte Risiko, das ich sehe, ist, dass dieser Mensch politische, wirtschaftliche und auch mediale Macht verbindet.
Babiš ist nicht nur Unternehmer und Neupolitiker, er hat im Sommer handstreichartig auch die beiden wichtigsten Prager Tageszeitungen aufgekauft und mischt jetzt auf dem Medienmarkt mit. Eine solche Machtkonzentration, fast wie bei Berlusconi in Italien, das habe es in Tschechien bisher nicht gegeben, sagt Daniel Kaiser. Er macht sich nun Sorgen um die Demokratie. Tschechien, zwei Tage nach der Wahl, das Land befindet sich politisch mehr denn je in einer Sackgasse.
Der Beitrag aus Prag von Mark Lehmann. Der US-Kongress berät derzeit über das Landwirtschaftsgesetz und da wird vor allem um die Lebensmittelkarten gestritten, die Hilfe für die Bedürftigen. Die Republikaner wollen das Programm kürzen, sie wittern Missbrauch. Seit der Krise bekommen doppelt so viele Personen Geld vom Staat, um sich damit Essen zu kaufen. 48 Millionen Menschen sind es heute. Zu oberst auf der Statistikliste steht der Bundesstaat Oregon. Dort ist jeder und jede fünfte von den sogenannten Food Stamps abhängig. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden war in Oregon unterwegs. Lebensmittelhilfe bieten dort auch Private.
Erntezeit in einer Foodbank, einer Lebensmittelsammelstelle nahe der Hafenstadt Astoria. Es regnet. Eine Gruppe von Müttern leistet Freiwilligenarbeit. Ihre Kinder hüpfen freudig mit den Gummistiefeln im Schlamm. Marlin Martin schaut zu und lächelt. Karotten wachsen hier gut, sie sind schwer und nahrhaft, gefallen jung und alt, sagt der Direktor der Foodbank. Eine Tonne Rüben werden die freiwilligen Arbeiterinnen ernten. Für Menschen, die zu arm sind, um genügend Essen zu kaufen. Das sind in den USA mittlerweile 48 Millionen Menschen. Die Wirtschaftskrise hat viele in die Arbeitslosigkeit und somit in die Armut getrieben. Hier, ganz im Norden Oregons, hat sogar jede vierte Person Mühe, für sich selbst zu sorgen. Wir versuchen, diese Lücke zu füllen, diesen Leuten Lebensmittel und gerade auch Frischprodukte bereitzustellen, erklärt Marlin Martin, ein ernster Mann mit schwarzem Pullover und schwarzer Schirmmütze. Er geht in die Lagerhalle. Tomaten, Rüben, Süßkartoffeln, Zwiebeln stapeln sich hier, große Säcke Reis, Teigwaren, Mehl. Alles aus freiwilligen Spenden, von Supermärkten, von der Jagd- und Fischereibehörde, von Einzelpersonen und Stiftungen. Lebensmittel, die hoch willkommen sind. Die Foodbank verteilt heute doppelt so viel Essen wie noch vor 5 Jahren.
The recent recession in this country has put so many new faces showing up at our pantries or emergency feeding sites that have never had to ask for help before in their life.
Seit der Krise klopfen viele aus dem Mittelstand bei uns an. Menschen, die bisher nie Hilfe brauchten. Wir ernähren auch Langzeitarbeitslose. Nachdem sie ein paar Jahre lang keine Arbeit gefunden haben, verschwinden sie aus der Statistik. Sie werden unsichtbar. Aber sie haben immer noch Hunger. Marlin Martin macht sich Sorgen. Falls die Politiker in Washington die staatliche Nahrungsmittelhilfe kürzen, fürchtet er, wachse der Druck auf die privaten Abgabestellen. Tatsächlich, die Wohltätigkeit hält in der Krise nicht mit. Die Spenden an die Foodbanks haben in den letzten Jahren in Oregon insgesamt abgenommen. Die Republikaner im fernen Washington teilen diese Angst nicht. Sie weisen darauf hin, dass sich die Ausgaben für staatliche Lebensmittelkarten seit der Krise verdoppelt haben, auf 74 Milliarden Dollar. Sie wollen die Unterstützung in den nächsten 10 Jahren halbieren. Fraktionschef Eric Cantor.
If somebody somehow gets used to a life of dependency, how is it fair for the...
Wenn jemand vielleicht dieses System missbraucht oder von diesen Lebensmittelkarten abhängig wird und sich daran gewöhnt, so ist es nicht fair, wenn die Steuerzahler dies berappen müssen. Der Republikaner Steve Fincher aus Tennessee zitiert in der Debatte im Kongress sogar die Bibel.
We gave you this rule, the one who is unwilling to work shall not eat.
Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Diese Stimmung wurde genährt durch Berichte des konservativen Fernsehsenders Fox News, zum Beispiel über einen 29-jährigen Surfer und Rocksänger in Kalifornien.
Another day in paradise.
Wieder ein Tag im Paradies, sagt er auf dem Strand, geht dann mit seinen Freunden in den Supermarkt, kauft Sushi und Hummer mit der Lebensmittelkarte.
Thank you for shopping with us.
Just like that.
Please remove your bags.
All paid for by our wonderful tax dollars.
Alles von unseren wunderbaren Steuerdollars bezahlt, sagt er auf dem Sender Fox News. Laut Studien ist aber der Missbrauch bei der staatlichen Lebensmittelhilfe äußerst selten. Und wie schwierig es für viele in den USA mittlerweile ist, einen Job zu finden, das zeigt sich gerade in Oregon. Lange lebte der Staat von der Holzindustrie und der Fischerei. Heute hat der Sportschuhkonzern Nike seinen Sitz hier und die Firma Intel stellt in einer großen Fabrik Computerchips her. Oregon ist eigentlich nicht arm. Hier waren die Löhne stets höher als im Landesdurchschnitt. Doch die Immobilienkrise hat diesen Staat hart getroffen und die jüngste Erholung der Wirtschaft hat in den USA längst nicht alle erreicht. Profitiert hätten vor allem die Reichen, sagt John Topogna. Der Ökonom arbeitet für die Wirtschaftsberatungsfirma Eco Northwest in Portland.
We have income inequality that is as high as it was in the late 1920s, just before the Great Depression.
Die Einkommensungleichheit ist so hoch wie in den 20er Jahren, kurz vor der großen Depression. Und daran werde sich so bald nichts ändern, ist Topogna überzeugt. Die Technologie entwickle sich derart rasant, dass viele Jobs schlicht überflüssig würden.
This country and I think most other countries are starting to have problems is that technology is advancing so rapidly.
Dieses Land und andere beginnen Probleme zu haben, weil viele Jobs verschwinden. Kassiererinnen etwa, aber auch Hochbauzeichner oder Juristen. Die Menschen, die diese Jobs ausführten, drohen in die Armut abzurutschen. Henry Hoyer ist so einer. Er wischt gerade die Lagerhalle der Lebensmittelabgabestelle in Astoria. Der hagere, rund 60-jährige Mann mit Geißbart und sanftem Blick findet seit Jahren keine Stelle mehr. Seine Erfahrung als Abwart- und Holzarbeiter nützt ihm wenig. Essen kauft er mit seiner staatlichen Lebensmittelkarte.
It's 200 a month, so I have to really budget it for $50 a week.
Das sind $200 pro Monat. Also muss ich sehr aufpassen und darf nicht mehr als 50 pro Woche fürs Essen ausgeben. Das sei im letzten Jahr schwieriger geworden, weil die Nahrungsmittel teurer wurden. Aber er wolle sich nicht beklagen, sagt er.
The only time I really worry about that more is like the holidays.
Sorgen macht er sich aber an Festtagen. Thanksgiving ist ja bald ein wichtiger amerikanischer Feiertag. Dazu gehört ein Truthahn mit allem drum und dran. Sowas könne er sich aber nicht leisten, also versuche er es mit etwas Kleinerem, einem Huhn. Wenn er weniger Lebensmittelgeld vom Staat bekomme, dann müsse auch er bei der privaten Abgabestelle vorbeigehen, was er bisher nicht gemacht habe. Wütend macht ihn seine Situation nicht, sagt er. Und fügt dann etwas sehr Amerikanisches hinzu.
I have faith that as Americans we always pull together and make it work. So
ich habe Vertrauen darin, dass wir als Amerikanerinnen und Amerikaner uns zusammennehmen und die Wirtschaft wieder in Gang bringen können.
I'm kind of optimist in that way.
Ich bin ein Optimist, sagt Henry Hoyer, packt den Besen und wischt weiter.
Make it work. Das war eine Reportage von Priscilla Imboden. Unsere USA-Korrespondentin ist aus San Francisco, Kalifornien, nach Norden gereist, in den Nachbarstaat Oregon. Denn nirgends werden so viele Lebensmittelkarten verteilt wie dort. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit Marcel Jecke, für die Nachrichten Daniel Hofer, am Mikrofon Simon Fazer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.